Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Die Affäre Cum-Ex von Jan Schomburg. Diese achteilige Serie über den Cum-Ex-Skandal ist absolut sehenswert. Sie ist in der ZDF-Mediathek ab dem 22. März zu erleben. Der Drehbuchautor und Regisseur Jan Schomburg, den wir hier in der Filmanalyse schon von seinen Werken Vergiss mein Ich und Vor der Morgenröte kennen, hat 8 Folgen konzipiert, a 45 Minuten, die es in sich haben. Im linearen Fernsehen wird die Serie erst im April zu nachtschlafender Zeit ausgestrahlt. Vermutlich wollte man dem Publikum allzu viel Qualität dann doch nicht zumuten. Und am Ende kommt das Publikum auch noch auf die Idee, den Status quo in Frage zu stellen. Diese Serie arbeitet mit dramatischen und mit humorvollen Elementen. Es ist eine Tragödie, die aber dann doch nie Tragödie werden kann, weil die Wirklichkeit doch eher einer Farce gleicht. Es ist eine Serie, die mit Humor ideologiekritische Arbeit leistet, die sich aber auch Zeit nimmt, um wirklich große Zusammenhänge zu erklären und zu analysieren. Es ist also ein didaktischer Teil sowohl vorhanden als auch ein sehr unterhaltsamer Teil. Vielleicht vergleichbar mit den Filmen von Adam McKay. Die Serie spielt hauptsächlich in Deutschland und in Dänemark. In Deutschland in einer Anwaltskanzlei, in einer neu gegründeten Firma dann bald, in Frankfurt, aber auch in NRW, wo die Staatsanwaltschaft irgendwann ermitteln wird und natürlich in Hamburg bei einer traditionsreichen Bank. In Dänemark sind wir auf dem Finanzamt und eine Beamtin versucht dort gegen alle Widerstände aus der Politik doch zu versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, wenngleich dort neue Strukturen entstehen. Man will Bürokratie abbauen, mehr Transparenz schaffen und schreddert somit schon einmal alle wichtigen Akten, die man eigentlich benötigen würde. Zusätzlich spielt die Serie aber auch in der Schweiz und in London. Man kann hier tatsächlich den Finanzmarktkapitalismus konkret sehen. Dies ist kein verlängerter Spielfilm, sondern es geht darum, durch das serielle Erzählen die Netzwerkstrukturen sichtbar zu machen. Das alles lebt vor allem auch davon, dass diese Serie eine tolle Atmosphäre hat. Und zwar hat man jedes einzelne Milieu wirklich durchdrungen. Und diese Details, auf die man Wert legt, die sind es, die diese Serie in jeder Minute lebendig machen. Hinzu kommt eine sehr bemerkenswerte Dramaturgie, die immer mal wieder auf Rasant setzt, dann aber auch retardierende Momente hat, Momente, in denen die Figuren innehalten oder sie selbst über ihre Tätigkeiten sich Auskunft geben oder sich selbst befragen. Diese Tempiwechsel sind sehr spannungsreich. Im Mittelpunkt steht der Rechtsanwalt Bernd Hausner, der diese Cum-Ex-Geschäfte einfädelt. Es geht dabei darum, dass man die Kapitalertragsteuer zurückerstattet bekommt, auch dann, wenn man sie gar nicht gezahlt hat. Er macht das deutlich an einem einfachen Beispiel aus dem Alltag. Da geht jemand mit einer anderen Person zu einem Pfandflaschenautomaten, bringt eine Pfandflasche dorthin. Auf magische Weise aber verdoppelt sich diese Pfandflasche und so erhält man 2 Bons. Der eine, der wirklich einmal Pfand gezahlt hat und der andere bekommt einfach nur den Bon. Und nun teilt man sich dann diesen Zusatzgewinn auf. Alle sind glücklich, sagt Hausner, aber jemand wendet ein, bis auf den Supermarkt. Naja, sagt Hausner, das sei der Staat und mit dem wollen wir ja wohl kein Mitleid haben. Diese magische Verdopplung funktioniert durch Leerverkäufe. Und die Frage ist das tatsächlich legal? Hat man tatsächlich Strukturen geschaffen, in denen man das machen kann? Wie kann man aber dann die Gewinne so abschöpfen, dass es der Staat nicht so mitbekommt? Darüber hat Hausner nicht nachgedacht, aber der junge Anwalt Sven Lebert hat da eine Idee. Und so freunden die beiden Männer sich an. Es wird eine Art Vater-Sohn-Beziehung, zumindest zeitweise. Man lässt sich nicht gezahlte Steuern rückerstatten. Und Lebert wird seinen Eltern später, wenn er ein bisschen beschreiben will, was er da eigentlich tut, sagen, es ist ein bisschen so, als würde man ein Kind haben, aber doppelt Kindergeld kassieren. Der Vater meint, das klingt doch nach Betrug, aber die Rechtsanwälte sehen das anders. Denn was tut so ein Rechtsanwalt? Das ist die Frage. Man bezieht sich hier auf das, was wir sehr gut nachlesen können in dem Buch Der Code des Kapitals von Katharina Pistor. Nämlich, man muss es schaffen, eine Eigentumsordnung herzustellen. Das ist die Aufgabe der Anwälte. Wasser ist für alle da, jeder kann es trinken. Man muss also Flaschen kreieren, dort das Wasser abfüllen, so dass plötzlich Leute bezahlen müssen, um Wasser zu trinken. Das ist die Aufgabe der Anwälte, erfahren wir. Die Serie lebt nicht nur von diesen analytischen Teilen, sondern eben auch von einem großartigen Humor. Wenn Sie in dieser traditionsreichen Hanseatischen Bank beispielsweise zu Gast sind, Sie also Geschäfte machen müssen mit diesen Pfeffersäcken, wie Hausner sagt, die 7 Jahre Überredungskunst brauchen, um im Vorstand durchzusetzen, dass die Serifen im Firmenschriftzug auf den Kaffeetassen ein wenig verändert werden. Es ist nicht einfach, solchen Leuten die Cum-Ex Geschäfte anzudrehen, aber es wird gelingen. Diese magische Verdopplung funktioniert natürlich nur, wenn es Absprachen gibt. Aber diese Absprachen, die darf es offiziell natürlich nicht geben. Mit den Shortsellern hat man eigentlich gar keinen Kontakt, heißt es da immer wieder. Und so ist es eine Herkulesaufgabe für die Staatsanwaltschaft, herauszufinden, wie das eigentlich funktioniert und wer eigentlich für was verantwortlich ist. Wir haben es bei dieser Serie mit einer sozialdemokratischen Serie zu tun. Das klingt zugegebenermaßen brav, ist es aber nicht, wenn wir bedenken, dass die Sozialdemokraten und insgesamt die Politik sich doch in den vergangenen Jahren hin zur Kapitalseite bewegt haben. So sehr sogar, dass ein alter sozialdemokratischer Ansatz heute beinahe revolutionär erscheint. Denn Sozialdemokratie bedeutete ja eigentlich, dass die breiten Schultern mehr Lasten tragen können und müssen. Deshalb haben wir beispielsweise eine progressive Besteuerung, die finanziert dann auch beispielsweise den Sozialstaat. Wenn Hausner in einer Runde mit möglichen Geschäftspartnern sagt, wenn hier jemand der Ansicht ist, dass das, was wir tun, falsch ist, weil man dann ja mit dem Geld, das man dem Staat abnimmt, keine Kindergärten bauen kann, dann ist man hier falsch. Tatsächlich hatte aber die Serie genau diesen Blick auf die Dinge, zu zeigen, dass dies nicht einfach irgendein Spiel in den Finanzmärkten ist, das nichts mit der Realität zu tun hat, sondern es ist realer Steuerraub und er beeinflusst natürlich auch direkt die Realität. Und er sagt viel aus über eine Gesellschaftsstruktur und eine politische Struktur, die sich so verändert hat, dass überhaupt solche Geschäfte so lange möglich sind. Und das ist ja nur ein Beispiel für das, was so geschieht. Die Serie hat den Charakter einer Farce immer wieder. Das bringt das Problem mit sich, dass eine Farce oft nur mit Knallchargen und Karikaturen operiert. Tatsächlich sind einige dieser Figuren karikaturesk, aber immer wieder verleiht man diesen Figuren dann auch eine Tiefe. Das gelingt über die ausgesprochen guten Dialoge und es gelingt über die herausragenden Schauspieler. Justus von Donani spielt Hausner. Keiner kann so schön fluchen. Keiner kann so sehr diese Ruhe des Geldes ausstrahlen, dieses Taktieren bei Verhandlungen, diese enorme Selbstsicherheit. Es ist ein Genuss, ihm zuzusehen, wenngleich er eine abschreckende Figur bleibt. Er ist nicht eine Figur, mit der wir uns identifizieren können, so dass wir auch am Ende so werden wollen wie er. Also es funktioniert nicht wie bei Gordon Gekko, dass er plötzlich unser Role Model wird. Bei Lebert haben wir es ebenfalls mit einer hochinteressanten Figur zu tun, die Nils Strunk, diesen Namen sollten wir uns merken, glänzend spielt. Denn diese Figur ist erst schüchtern und wird dann immer skrupelloser. Diese Figur verkörpert das moderne Subjekt, Den Vater hasst man, man sagt sich vom Elternhaus los und man ist bald zu allem bereit. Nicht nur will man unmoralisch agieren für seinen Vorteil, ja, diese Figur überwindet quasi nietzscheanisch die Moral, um in der Amoral anzukommen und damit im Maschinenraum des Kapitalismus zu sein. Es ist immer der Wunsch da bei beiden, bei Lebert und Hausner, die absolute Freiheit zu erreichen. Schomburg wollte nicht hier reiche Leute zeigen, wie sexy das eigentlich ist. Es sollte nicht wie in Wall Street sein. Aber trotzdem ist es natürlich faszinierend, diesen Personen zuzusehen. Und das deshalb, weil wir sie nicht ganz verstehen in ihren Motiven und diese Figuren sich selbst nicht verstehen. Und das muss man aushalten. Es ist nicht wie in einer Netflix-Serie, bei der wir dann in irgendeiner Rückblende erzählt bekommen, warum diese Figur genauso ist und das tun muss, was sie tun muss, weil in der Vergangenheit dies und das geschehen ist. Hier ist es nicht so. In gewisser Weise rätselhaft bleibt auch die Staatsanwältin Lena Birkwald, hervorragend gespielt von Lisa Wagner. Sie ist auch ein Mysterium. Sie ist derart besessen davon, den Fall zu lösen, und wir fragen uns, warum. Nun, die Antwort ist wohl die Moral. Ganz ähnlich wie bei der dänischen Finanzbeamtin Inga, die alles tut, um aufzuklären und sogar bereit ist, Kollegen und Freunde dafür zu verschrecken, ja zu verraten. Wenn die Gegner sich dann gegenüberstehen, dann sind sie sich eigentlich beim Taktieren gleich, bei dieser Zielstrebigkeit. Aber ihre Motive sind andere. Bei den einen sind wir schon in der amoralischen Sphäre, bei den anderen ist es tatsächlich, die Moral ist es der Gerechtigkeitssinn, der sie zu einer solchen Vehemenz führt. Das ist großes Schauspiel, auch bei den spröderen Figuren, den dänischen Kollegen vom Finanzamt beispielsweise oder die einzelnen Banker und Anwälte, die wir sehen. Ja, es sind Klischees, aber die Wirklichkeit hat auch oft nur diese Klischees anzubieten. Aber man gibt sich dann doch nicht allein mit diesen Klischees zufrieden. Diese Figuren müssen, wie Marx sagen würde, Charaktermasken tragen. Die Serie zeigt uns aber, dass sie diese Charaktermasken auch gar nicht mehr abziehen können, selbst in den privaten Sphären nicht. Nach einigen Folgen fällt irgendwann der Name Olaf Scholz, der Bürgermeister von Hamburg und dann Finanzminister war. Und der Name wird wieder und wieder genannt. Was wusste er? Woran will er sich nicht erinnern? Die Serie ist fiktionalisiert, aber sie ist eben keine Fiktion. Es geht hier nicht nur darum, mal Ross und Reiter zu benennen. Es geht vielmehr darum, dass, wenn der Name Olaf Scholz fällt, ganz klar die Wirklichkeit in die Fiktion einbricht. Und dabei fragen wir uns, warum müssen wir überhaupt eine Fiktion uns ansehen? Wir können doch den Fall in sehr guten Artikeln und Sachbüchern nachlesen. Nun, Cum-Ex steht ja für mehr. Und das sehen wir anhand der Figuren wie Hausner und Lebert. Es steht für ein System. Und die Nachrichten haben es an sich, dass sie, egal ob sie jetzt Zeitung sind oder Tagesschau, abgetrennt uns Meldungen liefern. Da bekommen wir eine Meldung zu Cum-Ex-Prozessen, dann eine Meldung zur Erhöhung der Mehrwertsteuer, dann eine Meldung zur Absenkung des Bürgergeldes. Dass es dabei Zusammenhänge gibt, das macht die Serie uns klar. Wenn man zum Beispiel zeigt, wie man in Dänemark bereit ist, die Kleinen zu fangen, aber die Großen lieber laufen lässt. Durch die Montage geschieht hier das Zusammenhängende. Es ist im Prinzip wie bei Sergei Eisenstein in Panzerkreuzer Potemkin. Man muss beide Seiten immer wieder gezeigt bekommen, um die Zusammenhänge klar zu bekommen. Da sehen wir beispielsweise in einzelnen kurzen Szenen immer mal wieder Personal. Hier einen Gärtner, dort ein paar Putzkräfte. Und wenn man im 32. Stock in Frankfurt ist, in der neuen Firma von Lebert und Hausner, Wenn man von dort hinunterblickt, kann man einen Obdachlosen sehen. Wir sehen auch in den Szenen mit Leberts Eltern, dass es einen Zusammenhang vielleicht gibt zwischen dem, was der Sohn tut und wie die Eltern leben müssen. Die Nöte des kleinen Finanzbeamten in Dänemark und seiner Verlobten aus Osteuropa sagen uns auch etwas, denn sie müssen einige bürokratische Hürden in Dänemark nehmen, während das Kapital geradezu grenzenlos sich bewegen kann. Das Verhältnis von Kapital und Arbeit ist im Kapitalismus ohne dies ein spannungsreiches, gelinde gesagt. Doch hier wurde zusätzlich eine Eigentumsordnung etabliert, die den Steuerzahler systematisch ausraubt. Und was das eigentlich bedeutet, das zeigt uns diese Serie. Sie nennt auch die Summen. Wir reden ja da weltweit von über 150 Milliarden Euro und bezogen auf Deutschland sind es wohl etwa 36 Milliarden Euro Steuern, die geraubt wurden. Besonders lustig ist die Serie, wenn wir diesen Schurken zusehen, wie sie immer wieder doch eine Moral einfordern. Plötzlich haben sie da willkürlich gezogene rote Linien und pochen auf irgend so etwas wie Anstand. Es ist sehr amüsant, weil man tatsächlich solche Elitendiskurse gut kennt, wenn immer wieder gesagt wird, wir, die Reichen, übernehmen Verantwortung, wir stehen für Gemeinsinn. Und so ist dann auch Hausner, der eigentlich zu allem bereit ist, etwas angewidert, als ein Geschäftskunde, der ihn auch übers Ohr gehauen hat, tatsächlich einen Okapi grillt. Dieser sei doch vom Aussterben bedroht. Er sagt, wir hätten uns nie auf den Kerl einlassen sollen. Der hat ja gar kein Unrechtsbewusstsein, gar keinen Anstand. Ja, man muss lachen. Dieser Hausner, wo ist sein Anstand? Wo ist denn wirklich seine rote Linie? Ist das nicht alles wahnsinnig flexibel? Hausner, ursprünglich einmal selbst auf der Seite der Finanzämter gestanden, hält dem langweiligen Sachbearbeiter-Dasein eigentlich auch die Treue. Trotz all des Reichtums weiß er damit nichts anzufangen. Er lebt nicht den Exzess. Lebert kauft sich zwar eine teure Uhr, zieht in eine größere Wohnung, aber das war's dann auch, während andere das Geld zum Fenster rauswerfen, allerdings für Unsinn. Zwei identische Villen baut sich einer auf Mallorca. Die eine im Norden, die andere im Süden. Denn es gibt da dann einen angenehmen Temperaturunterschied von 1,5 Grad. Und natürlich denken wir dabei an das 1,5 Grad Ziel. Es sind solche Details, von denen die Serie lebt und von denen die Serie voll ist. Da erleben wir in Nutsche Ideologiekritik. Immer wieder erleben wir diese einzelnen Banker und Anwälte, wie sie von Kaufmannsehre schwafeln, wie sie sich selbst so sicher sind, dass sie doch eigentlich die Anständigen sind. Einer empört sich über eine Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft. Diese habe vor den Kindern stattgefunden. Ja, spielen denn Familienwerte in unserer Gesellschaft gar keine Rolle mehr? Man muss lachen. Und man fragt sich aber auch immer wieder, was treibt diesen Hausner an? Es ist ja eigentlich die reine Akkumulation von Kapital. Er ist quasi das System schlechthin, das immer weiter und weiter macht, ohne nach dem Warum fragen zu können, weil es dahinter nichts gibt. Es ist nicht so, dass der Reichtum ihm sehr viel ermöglicht, dass er noch ein bisschen braucht und dann ist er frei. Zumindest ist es nicht so, dass er zu dieser Freiheit gelangt. Und wie ist das eigentlich mit dieser Beziehung zwischen Lebert und Hausner? Ja, es ist eine Art Vater-Sohn-Konstellation. Es ist mitunter eine Freundschaft. Es ist aber auch eine Partnerschaft zur Maximierung des Nutzens und des Gewinns. Es ist aber auch eine Beziehung, die von Rivalität und von Einsamkeit geprägt ist. Deshalb, weil in dieser Welt natürlich alles kompetitiv ist und es eigentlich keine richtigen Freundschaften geben kann. Beziehungsweise es fällt einem das Wort des Dichters Theodor Deublers ein, der schrieb, der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt und er wird uns, wir ihn, zum selben Ende hetzen. Das charakterisiert nicht nur das Verhältnis von Hausner und Lebert, sondern schließlich auch Hausners Verhältnis zur Staatsanwältin. Hausner glaubt immer mal wieder doch, er könne sich Freiheit erkaufen. Als es ihm stinkt, dass er mit seinem Auto in einer Schlange stehen soll, um zur Waschanlage zu gelangen, und er es nicht schafft, den Mitarbeiter mit ein paar 50-Euro-Scheinen zu bestechen, da baut er sich kurzerhand eine Waschanlage auf seinem eigenen Grundstück. Aber diese Freiheit ist natürlich eine Illusion, die nie weit trägt. Als in der Doku-Serie Paris Hilton einmal gefragt wurde von ihrer Schwester, wie viel Geld brauchst du eigentlich? Du bist so getrieben, immer noch mehr zu verdienen. Da sagt Paris Hilton, dass sie unabhängig sein will. Diese Doku-Serie, eine eigenartige Produktion, muss man sagen, aber sie hat dort einen interessanten Moment. Und die Schwester insistiert nochmal, ja, aber wann wärst du denn unabhängig? Wie viel Geld brauchst du denn? Und Paris Hilton antwortet, 1 Milliarde. Und wir wissen natürlich, dass sie auch dann nicht frei wäre, weil sie nicht akzeptieren kann, dass es diese Art der Freiheit durch Geld gar nicht geben kann. Denn wir sind voneinander abhängig. Wir leben in einer Gesellschaft. Diese Reichen, die wir hier dann sehen bei Jan Schomburg, glauben immer noch, dass sie der Gesellschaft entkommen können. Wenn sie nur noch ein paar Millionen machen, dann sind sie von allem unabhängig. Dann müssen sie sich an keine Auflage des Staates oder irgendetwas mehr halten. Aber auch das ist eine Illusion, wie es bei Paris Hilton eine Illusion ist. Hausner wird irgendwann sarkastisch fragen, wollen Sie etwa die Welt zu einem besseren Ort machen? Und die Staatsanwältin wird antworten, ja, ich will die Welt zu einem besseren Ort machen. Diese Unbestechlichkeit, moralisch begründet, findet sich ebenso in der dänischen Finanzbeamtin wieder. Es ist der Gerechtigkeitssinn, der sie beide antreibt. Da sind wir noch lange nicht bei Gleichheit oder Klassenkampf angekommen. Wir sind nur bei der Sozialdemokratie. Nur in Anführungszeichen. Aber die Serie lässt auch hin und wieder noch mehr aufblitzen, wenn man einmal durchspielt, wie lange müsste wohl ein Möbelpacker arbeiten, um den Gewinn aus einem Cum-Ex-Deal zu erwirtschaften. Diese Serie leistet wirklich Großes, denn sie muss uns ja hier ein fast, muss man sagen, aussichtsloses Spiel zeigen. So arbeitet die Serie mit Spannung und Resignation. Zwei Zustände, die eigentlich einander ausschließen, gleichzeitig aber sind sie in dieser Serie präsent. Die Reichen, so sehen wir, sind eigentlich furchtbar arm. Unfähig nämlich sind sie zum Genuss. Sie berauschen sich nur an der Exklusivität. Ihren Besitz sperren sie in Vitrinen ein, sodass sie selbst ihn nicht mehr nutzen können. Die Flaschen, die sie herstellen, öffnen sie am Ende doch nicht. Sie schauen nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.